Liebe Freunde, heute wieder halbe Sachen.
Halbe Sachen.
Ja. Ente, wir haben Weihnachten hinter uns gebracht.
Boah.
So viel können wir, glaube ich, verraten.
Ja. Ja. Der schwerste Teil des Jahres ist vorbei.
Ja, der schwerste Teil. Wir sind jetzt zwischen den Jahren, wie man so schön sagt.
Zwischen den Jahren?
Ja. Silvester kommt noch, Weihnachten ist rum. Und wir gucken schon nach vorne. Wir lesen heute oder wir sprechen heute über die Elfen 14.
Ja.
Der dritte Halbelfenband.
Mm.
Weißt du noch, was in den anderen beiden passiert ist?
Oh oh. Warte. Ich habe den ersten im Kopf.
Ja.
Ich habe den zweiten im Kopf.
Ja. Und das ist der dritte.
Cool.
Ja.
Ja.
Im ersten haben wir ja die Gründung der ersten Halbelfenstadt mitbekommen.
Genau. Mit den mehreren Auserwählten. Man wusste nicht, wer der wirkliche Auserwählte ist, aber es gab viele Auserwählte.
Genau, genau. Und im zweiten, der hat dann ja schon zu der Zeitlinie stattgefunden, wo die Ghule unterwegs sind, wo
richtig.
Auch die Blauelfen spielen und die Waldelfen mittlerweile. Und auch die Weißelfen, wie wir letztes Mal erfahren haben, spielen jetzt in der Zeitlinie. Ja. Schwarzelfen wissen wir noch nicht so richtig, hoffen wir doch schon. Doch ich glaube, im letzten Schwarzelfenband gab es so Anspielungen.
Ja.
Genau. Und,
ja, ich erinnere mich.
Und zur selben Zeit wird auch der Elfenband heute spielen. Aber der zweite hat uns ja so ein bisschen gezeigt, wie die Elfen behandelt werden, würde ich sagen. Also dieser Status in der Gesellschaft, dass sie eigentlich die Verstoßenen sind, wurde dann nochmal sehr hervorgehoben.
Ja.
Und wir haben gesehen, wie eine Ghul-Armee eine ganze Stadt einnimmt. So das erste Mal eigentlich wurde uns gezeigt, wie mächtig diese Armee ist.
Ja, ich erinnere mich. Das Ende war etwas betrübsam, weil man da ja auch den Protagonisten als Ghul selbst noch erleben durfte.
Der sagte, so ein, zwei Seiten noch, ja.
Ja, des Tags über, wo die Ghule ruhten, machte man noch einzelne Träumereien des alten Lebens reflektieren können.
Ja.
Ja. Tja, jetzt beißt er sich woanders durch.
Ja, ist so, jetzt beißt er sich woanders durch. Und der erste Band, die Stadt, die da gegründet wird, die wird heute wichtig. Ich glaube, so viel können wir schon mal verraten.
Ja.
Denn es wird in diesem Band, alles handelt in dieser Stadt, die Halbelfen da gegründet haben. Und das fand ich sehr spannend. Da müssen wir am Ende unbedingt drüber sprechen.
Mhm.
Aber vorher tauchen wir in die Handlung ein. Wir haben diesmal wieder eine Namensliste dabei, weil bei den Halbelfen-Bänden und den Namen, also
es hat sich nicht geändert.
Es hat sich absolut nicht geändert. Das kannst du dir ja nicht merken, diese Namen.
Ja.
Versuch die mal geschickt vor mir zu legen.
Aber bevor wir ein Urteil fällen, kümmern wir uns um das Urteil der Grube.
Das Urteil der Grube, ja. So der Untertitel des 14. Elfenbandes. Wir haben einen Prolog vorangestellt, in dem wir eine Karawane sehen, wo ein sehr stämmiger Typ anführt, besteht aus einer Kutsche und zwei Reitern. Vor der Kutsche sind zwei Pferde gespannt. Die werden von einer Armee Ghulen überfallen. Und der Einzige, der überlebt, ist dieser stämmige Typ, der selbst die Zweihandaxt, die er in der Hand hat, sieht so aus, als könnte die einfach mit einer Hand nehmen. Und er fetzt sich quasi durch diese Ghule. Und ein Ghul bleibt übrig. Einer überlebt. Und anstatt ihn zu töten, denkt er sich, den nehme ich mir gefangen. Ich brauche ein Haustier.
Boah, der hat Balls, der Mann.
Und danach sehen wir auch die Berufung des Typen. Er scheint ein Schmied zu sein. Denn der Ghul hat, ich meine, ein Bein verloren.
Ja.
Und er schmiedet ihm quasi aus so einer Eisenstange ein Ersatzbein.
Ja.
Warum und was er mit dem Ghul will, wir wissen es ja auch nicht. Aber danach springen wir erstmal in die Handlung, nachdem wir das gesehen haben.
Ja.
Und die Handlung trägt uns in die Stadt, und ich werde es jetzt versuchen auszusprechen, Train Erimeidin Fain oder Fain.
Das kommt sehr gut hin. Ich hätte es wahrscheinlich einfach deutsch aus. Train Erimeidin Fain.
Aber genau. Und bedeutet im Grunde die drei Handwerksbrüder. Und da sind wir schon bei dem vierten Band, den wir eben, also dem ersten Halbelfenband, den wir angesprochen haben. Mhm. Die Geschichte haben wir da gelernt, wie diese Stadt begründet wurde und warum sie danach benannt ist.
Siehe Band 4.
Siehe Band 4. Findest du das auch mal so befriedigend, wenn man das liest und denkt, haha, und ich hab's gelesen?
Das hat wirklich so ein bisschen was, ach ja, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich weiß, was abgeht.
Ja, so muss man sich in der Schule fühlen, wenn man die Hausaufgaben gemacht hat. Ja.
Ein seltenes Gefühl, aber ein erhabenes.
Ganz oben auf der Stadt ist eine Art Kuppelgebäude und in dem scheint eine Ratssitzung stattzufinden. Wir sehen einen, ich vermute Halbelf, da er spitze Ohren hat, über das andere müssen wir uns gleich unterhalten, der noch eine Rede schmeißt, beziehungsweise gerade er am Fluchen ist, denn er scheint eine Debatte von sich aus zu beenden. Er flucht noch auf die anderen Halbelfen und verlässt die Hallen genau unter Fluchen und dass die doch alle keine Ahnung haben. Er kann dem Gemurre nicht mehr zuhören, sagt er so schön.
Das klingt nach Politik.
Ja, genau. Es wird ihm auch nachgerufen und da lernen wir, dass er Urkain heißt.
Mhm.
Und Urkain hat gar keinen Bock mehr. Draußen warten irgendwie zwei Kumpels auf ihn. Wir können ja schon mal verraten, das eine ist Hami Lee. Mhm. Das ist die Dame, die auch auf dem Cover zu sehen ist. Der andere ist Fergon. Und die drei sind eigentlich so die Truppe, die wir meistens hier begleiten in diesem Comic.
Ja, ein eingeschweißtes Trio, was versucht, diverse Ratsmitglieder von politischen Entscheidungen zu überzeugen.
Genau, denn wir erfahren in dem Dialog zwischen den dreien, dass Urkain Ratsmitglied ist, er aber einer von wenigen ist, die dafür sind, mit den Menschen Handel zu treiben, beziehungsweise er geht eigentlich noch ein Stück weiter. Er erzählt nochmal die Geschichte, wie die Stadt gegründet wurde durch die drei Brüder, das kennen wir aus Band 4. Und er interpretiert dort hinein, dass er sagt, eigentlich wurde uns doch in die Wiege gelegt von diesen dreien, wir sollten weltoffen sein. Mhm. Wir waren die Verstoßenen und wir sollten doch eigentlich diejenigen sein, die der Welt offen gegenüber sind. Wir sollten mit Menschen handeln und wir sollten uns nicht unter unseren eigenen Mauern verstecken und einschließen, sondern halt ein Ort für alle sein und mit allen reden. Aber der Rat hat scheinbar anders entschieden und das macht ihn so besauer.
Ja, das erweist sich tatsächlich als ziemlich schwierig, wenn im Rat nämlich alte Greise oder ganz junges Blut ist, die eigentlich sich eher auf ja, das eigene halbelfische Stolzgefühl basiert und man sagt, nein, das einzig wahre ist Halbelfenhandwerk, alles andere brauchen wir nicht.
Genau, und er versteht das nicht, weil er sagt, hey, sogar die schon lange dabei sind, müssten doch verstehen, dass diese Stadt gegründet wurde, um ein Ort für alle zu sein und nicht noch andere Leute auszustoßen.
Ja, schade für jeden Händler.
Genau. Während sie sich so unterhalten, satteln sie auch ihre Pferde und reiten los und wir erfahren kurz Zeit später auch, wohin. Sie sind auf dem Weg nach Galatern, einem Menschenhändler, der kurz vor der Stadt, nicht am offiziellen Hafen, sondern da irgendwo mit seinen Schiffen angelegt hat und der wohl mit Urkain einen Deal hat oder Urkain hat ihm wohl versprochen, dafür zu sorgen, dass der Menschenhändler mit den Halbelfen handeln darf. Und Urkain muss jetzt beibringen, dass er dieses Versprechen nicht einhalten kann. Und am Anfang ist der Händler auch freundlich, er lädt sie in das Zelt ein, bietet ihnen Getränke an, bis er erfährt, dass diese Verhandlungen geplatzt sind. Da fährt er komplett aus seiner Haut. Scheinbar wartet er schon sehr lange an dieser Stelle, bis das funktioniert. Und der Streit eskaliert vollkommen. Urkain zieht einen Dolch, verschiedene Männer mit Schwertern kommen mit dazu. So sehr, dass ich vermute, es ist der Captain der Schiffe,
ja,
zumindest irgendein Höhergestellter als dieser Händler eingreifen muss und Urkain, Hami Lee und Fergon wegschickt und ihnen einfach sagt, hier, ihr verschwindet jetzt besser, sonst hetze ich meine Leute auf euch. Seht zu, dass ihr Land gewinnt. Das ist aber nicht das Ende der Eskalation, denn der Händler und dieser Captain, ich nenne ihn einfach Captain. Wir wissen nicht so genau, was sein Rang ist.
Wir kriegen den Namen auch nicht mit. Bleibt der Captain.
Genau, es ist der Captain. Die beiden führen noch eine Unterhaltung und der Händler ist erst gewillt und da sieht man, wie viel Macht er hat und wie viel Interesse er hat, diesen Handel durchzuführen. Er ist gewillt, die Halbelfenstadt zu überrennen mit einer Armee und das zu finanzieren. Denn wir erfahren, dass diese Stadt quasi ein Nadelöhr ist zu weiteren Halbelfenstädten, die wahrscheinlich eher dazu geneigt sind, Handel zu treiben. Also er sieht das als ganz klaren Blocker für seine Geschäfte Und der Captain sagt, ja, das, ich verstehe das komplett. Das wäre eine Option, die wir haben. Aber ich habe noch eine zweite Idee, wie wir vielleicht da durchkommen und die Halbelfen dazu bekommen, mit uns Handel zu treiben. Lass mich mal machen. Ich möchte die Überraschung ja nicht vorwegnehmen. Zurück in die Stadt und zurück zu Urkain. Denn die sind abends in der Stadt angekommen, unser Dreiergespann. Und Urkain beschließt, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen. Und er kapselt sich von den anderen beiden ab. Wir erfahren, dass Hemi Lee wohl in Urkain verliebt ist oder sich zumindest in ihn verguckt hat. Er aber so gar keine Anstalten macht, da irgendwie was zurückzugeben. Und sie unterhält sich mit Fergon drüber, ob sie wohl jemals zu ihm nach Hause eingeladen wird.
Zu einem Glas Wein.
Ja, so sagt man. Netflix and chill.
Netflix and chill.
Genau. Zwischendurch wird Urkain dann aber von einem vermeintlichen Rüpeln angehalten, obwohl diese Rüpel dafür sehr feine Waffen und Rüstungen haben. Und wir erfahren, dass es einfach drei Leute sind, die politisch komplett anderer Meinung sind als er. Sie kommen nicht mit seiner Ansicht klar, dass man für Menschen die Tore öffnen sollte oder sich überhaupt mit ihnen unterhalten sollte. Und daraus wird, naja, Gerangel ist ein bisschen zu wenig gesagt, denn sie ziehen alle schon ihre Waffen.
Ja.
Und als Urkain sich in die Ecke gedrängt fühlt und sich mit seinem Pferd befreien möchte, erwischt er mit seinem Schwert den einen an der Kehle, woraufhin dieser verstirbt.
Das wird bestimmt Konsequenzen mit sich ziehen, oder?
Aber sowas von. Und zwar direkt im nächsten Panel sehen wir, wie Urkain zu Hause sitzt. Es klopft an der Tür. Die Stadtwache klopft an und nimmt ihn mit und nimmt ihn in Gewahrsam wegen Mordes.
Na wunderbar.
Ganz große Klasse. Da sehen wir auch kurz ein Bild vom Gefängnis, in das er gesteckt wird. Und ich bin ganz ehrlich, da möchte ich nicht drin stecken. Das ist ein dunkler Turm mit sehr vielen Dornen und es scheint nur eine Brücke zu geben, die dort einen Eingang bildet.
Aber hey, ich meine, du bist ein nicht wertgeschätztes Ratsmitglied. Was soll schon schiefgehen? Im Knast?
Ist so, was soll schon schiefgehen? Der ist ja auch gar nicht so lange im Knast, denn bereits am folgenden Tag hat er sofort eine Gerichtsverhandlung. Das ist deutlich schneller als bei uns. Er muss vor den Richter treten und wie das so ist, dürfen natürlich Zeugen irgendwie vor Gericht und er selber darf auch aussagen.
Denke ich, das ist auch völlig unvorgenommen.
Ich wollte gerade sagen, aber der Richter, wie wir relativ schnell erfahren, ist politisch auch nicht unbedingt auf seiner Seite und egal welche Aussagen getätigt werden, er scheint die Worte, also er sagt selber, hey, sogar deine Freunde haben gegen dich ausgesagt, du warst an dem Tag, hattest du eine kurze Zündschnur und du bist da wahrscheinlich ausgerastet, eigentlich bist du schuld. Und wie das so ist bei denen, wird das Urteil über die Grube gefällt. Das bedeutet, es wird eine Grube geben und in dieser Grube ist in der Mitte noch quasi ein Lehm aufgehäuft, auf dem Waffen zu finden sind.
Ein kleiner Lehmhügel.
Genau, es werden zwei Krieger in diese Grube geschickt, du selber, der für dein Recht kämpft, einer, der für die Stadt kämpft und wer überlebt, gewinnt.
Ja, wobei man noch mit verschärften Regeln arbeitet, sollte der Angeklagte überleben, wird er trotzdem aus der Stadt verwiesen.
Genau, dann musst du ins Exil, aber du darfst wenigstens überleben. Was dann passiert, ist im Grunde, dass das Urteil auch vollstreckt wird. Urkain wird über eine Prozession durch die Stadt quasi zur Grube gefahren. Ich finde, man kriegt so ein bisschen den Eindruck, die Menschen kennen, die Halbelfen kennen das schon. Also das scheint so ein Ritual zu sein und die scheinen das auch sehr zu feiern. Und an der Grube angekommen wird ihm dann auch der Champion vorgestellt, der für die Stadt antritt. Und auch das ist ein Halbelf. Aber ich glaube, der hat sich mit einem Taurus gekreuzt oder
das
so.
Das ist ein muskulöses, massives, es tut mir leid, Untier. Also den noch, also ja, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Halbelf sein, aber ja, hör mal.
Ja, er wird so schön als Büffelmann bezeichnet. Nee, es ist ein Halbelf, er hat spitze Ohren.
Ja.
Also gehe ich mal, also müssen wir hinterher noch drüber reden?
Ja, ja, ja. Ich meine, er wird ja sein Recht haben als Krieger und als Gesetzes, ich nenne es jetzt
mal Vertreter. Er durfte in die Stadt, also wird es wahrscheinlich ein Halbelf sein.
Und er durfte kämpfen.
Und er darf kämpfen für die Stadt. Und Urkain, der ist schon eine Kante. Wenn der uns beide begegnen würde, könnte er uns schon so umboxen.
Ja.
Aber dagegen hat er keine Chance. Das sieht er auch selber. Und in dem Moment kommt eine Person auf den Plan, die wir schon mal im Epilog gesehen haben. Im Prolog natürlich.
Prolog.
Epilog haben wir noch nicht gesehen. Im Prolog gesehen haben. Und zwar dieser Schmied, der den Ghul gefangen hat, tritt auf und sagt, hey, ich übernehme hier den Kampf für Urkain.
Genau, was tatsächlich im Rahmen des Rituals oder des Gesetzes legitim ist.
Vollkommen legitim. Und er tritt halt an. Und da Urkain da gar kein Problem mit hat, und ihn noch fragt, warum machst du das? Und da sagt er, ja, das erfährst du nach dem Kampf. Er ist sehr optimistisch, dass er das eigentlich das komplett überleben wird, dieser Schmied. Und sagt, ja, unterhalten wir uns später drüber, lass mich den jetzt erstmal besiegen. Und für die Richter ist das vollkommen fein. Die sind auch sehr siegessicher mit ihrem Büffelmann, mit dem Muskeln des Grauens. Und der Kampf geht genau, es läuft im Grunde genauso wie eben beschrieben. Sie werden in diese Grube geworfen, in der Mitte ist dieser Lehmhügel. Sie versuchen da beide irgendwie raufzuklettern, ziehen sich währenddessen runter. Es wird immer mal wieder knapp für beide Seiten. Wir sehen dann, dass der Büffelmann eigentlich auch betrügt. Der hat ein verstecktes Messer mit dabei, mit dem er die Sehne von dem Schmied durchschneidet.
Schön durchs Knöchelchen.
Genau, schön durchs Knöchelchen. Trotzdem schafft der Schmied es sich so gerade noch zu wehren. Beide können sich eine Waffe schnappen. Es geht hin und her, aber am Ende schafft der Schmied es, dem Büffelmann den Kopf abzuschneiden.
Richtig geile Kampfszene.
Allgemein richtig guter Kampf, kann man hier nur ganz schwer rüberbringen in einem Podcast. Da profitieren die Leute, die den Comic lesen. Richtig gut. Und am Ende hat er halt diesen Büffelmann enthauptet. Und hat damit zumindest den Kampf gewonnen und das Urteil zugunsten von Urkain beeinflusst. Zumindest, dass er überleben darf.
Ja, genau, er lebt. Er wird der Stadt verwiesen.
Genau. Die letzte Ansage ist, hey, bis Mitternacht musst du hier weg sein. Mach dein Haus leer, pack deine 7 Sachen und verschwinde. Er hat also, das ist so ungefähr Mittagszeit, er hat also noch bis nachts um 0 Zeit, um zu fliegen.
Ja.
Und Hey Lee und Fergon sagen natürlich, hey, wir wollen dich gerne begleiten, wir kommen auf jeden Fall mit. Urkain ist noch beleidigt, er sagt, Herr, ihr habt doch sogar gegen mich ausgesagt, wie der Richter sagte, ihr habt doch gesagt, ich war so aggressiv, ich brauche euch nicht. Und die beiden klären ihn auf und sagen, hey, das haben wir natürlich nicht gesagt. Und so wurden die Worte im Mund umgedreht, du weißt selber, dass er ein politischer Feind von dir ist. Und die Chance nutzen wollte, dich loszuwerden.
Wo seid ihr denn gewesen, als der Büffelmann mich angreifen wollte?
Schwierig. Wir haben 10 Gold auf den Büffelmann gewettet.
Ich hatte nur einen Ofen an zu Hause, ich musste... Oh.
Genau. Es wird aber Zeit, dass sie losreiten und die Stadt verlassen, denn nicht nur müssen sie das, weil das Gesetz das sagt, sondern auch unser Schmied, Galnaad, wie er so schön heißt, wartet vor den Toren, um ihnen zu erklären, warum er überhaupt für sie eingetreten ist.
Stimmt, er ist ja unserem Urgeheim ja noch eine Antwort schuldig.
Er ist noch eine Antwort schuldig, genau. Und vor den Toren treffen sie ihn dann auch und ein bisschen Smalltalk. Wie geht's eigentlich deinem Knöchel, nachdem das da so durchtrennt wurde und so weiter und so fort. Und sie können es gar nicht lassen, warum auch immer, sofort in seinen Wagen zu gucken, indem sie halt den Ghul finden.
Halbelfische Neugier.
Wirklich. Die kommen da an, und die hören ein Kratzen aus dem Wagen. Was ist denn da drin? Ist egal. Ja, ich guck da mal rein. So macht man das.
So macht man das bei den Halbelfen.
Ja.
Ja. Aber die Neugier war ja nicht unbegründet, denn, oh, siehe da, da ist die neue Freundin des Schmieds. Unsere Ghoul-Freundin mit einem neuen Bein.
Genau. Und dann geht es eigentlich um die Kernfrage, warum? Warum hast du überhaupt ihn gerettet? Was soll das alles? Und am Ende kommt dabei raus, dass er sagt, hey, ich habe diesen Ghoul dabei, denn davon kommen Zehntausende. Es kommen unendlich viele auf diese Stadt zu. Und wir brauchen jemanden aus dem Rat, wir brauchen Fürsprecher für eine einzige Sache. Ihr könnt da nur entkommen, wenn ihr euch mit Lazar verbündet. Die Halbelfen sollten mit ihr gemeinsame Sache machen. Nur so kann die Stadt überleben. Helft ihr und ihr werdet leben. Und als die Halbelfentruppe noch weiter die Motivation von mir hinterfragt, offenbart der Schmied, dass er selber Halbelf ist.
Das heißt, der Ghoul soll als diplomatisches Mittel für, ich will nicht von Gnade sprechen, aber eines guten Willens, um zu sagen, ey, wir sind gewillt, mit dir zusammenzuarbeiten, Lazar.
Exakt, genau. Sie wollen das an Lazar übergeben, quasi, und sagen, hier, guck mal, wir haben den Ghoul verschont, rede doch bitte mit uns, wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Was Urkain jetzt noch machen soll, ist, er soll einen Weg finden, den Rat zu beeinflussen. Den Rat so zu beeinflussen, dass irgendwie diese Meinung, man sollte sich mit Lazar verknüpfen, da reinkommt und nicht, wir machen die Schotten dicht.
Ja, schwierig als gerade im Exil Gesendeter, ne?
Schwierig, wenn man nicht lange Zeit für ein sehr hohes Ratsmitglied gearbeitet hätte und wüsste, welchen Sünden er so nachgeht und nicht einen geheimen Weg in die Stadt kennen würde.
Es geht um Tornun.
Ja. Glücklicherweise kommt alles bei Urkain zusammen. Er hat mal für ein hohes Ratsmitglied gearbeitet und kennt seine dreckigen Geheimnisse. Vor allen Dingen, was ein Bordell angeht.
Sehr dreckig.
Genau, und diese Geheimnisse möchte er ganz gerne nutzen. Die drei schleichen sich zusammen in die Stadt. Dort küssen sich Urkain und Haemy Lee auch zum ersten Mal, warum auch immer. Auch so ein Punkt für später. und er schleicht sich in dieses Halbelfenbordell. Und er schleicht sich nicht nur in das Bordell hinein, sondern auch in das Zimmer, in der das hohe Ratsmitglied Thornun gerade ein Schäferstündchen hält mit zwei anderen, die er scheinbar dafür bezahlt.
Mhm.
Und davon überrascht von Urkain lässt er sich dazu breitschlagen, und schlagen meine ich wörtlich, denn er muss auch etwas körperliche Gewalt anwenden.
Schlagfeste Argumente hat der Mann.
Genau. Das im Rat vorzubringen und zu sagen, hey, es kommt diese Untotenarmee, die ist real, das ist eine wirkliche Gefahr und er möchte gerne durchboxen, dass man sich mit ihm, mit denen verbindet.
Er möchte durchboxen.
Und jetzt wird etwas wichtig, was bisher so ein bisschen außer Acht gelassen wurde in dem Band. Auch Haemy Lee und Fergon sitzen in diesem Rat. Die sind auch Ratsmitglieder, aber bisher nicht verbannt. Und bei der nächsten Ratssitzung trägt dann unser Ratsmitglied Thornun das vor und sagt, hey, wir sollten uns mit denen verbünden. Und natürlich gibt es viele Leute, die aufstehen und sagen, nein,
ja,
wir sollten unsere Tore zumachen. Was will die schon von uns? Wir sollten uns wehren. Und Haemy Lee und Fergon sind halt fest davon überzeugt und stellen sich diesmal auf seine Seite. Und das scheint in dem Rat schon sehr ungewöhnlich zu sein, aber auch ein starkes Zeichen, dass das ernst zu nehmen ist.
Ja.
Und gemeinsam können sie den Rat davon überzeugen, dass man sich mit Lazar verbündet.
Ja, die Mehrheit stimmt dafür.
Genau, die Mehrheit stimmt dafür und damit ist es abgemachte Sache. Man möchte mit Lazar in ein Gespräch gehen und möchte sich da ganz gerne verbünden. Und um dem Schmied die glückliche Nachricht zu überbringen, machen sich unsere drei halt auf den Weg zu ihm, weit vor die Stadt. Und sie kommen genau im richtigen Moment an. Denn in dem Moment, wo sie ankommen, müssen sie feststellen, dass unser Händler, Gal Tern, genauso wie der Schmied Gal Nadat gerade ein Gespräch führen, auch mit dem Captain zusammen, wo der Schmied unterrichtet, hey, ich hab's geschafft, ich hab's sie dazu überredet, diesen dummen Vorschlag anzunehmen, mit Lazar eine Union einzugehen. Und anstatt sich wegzuschleichen, stellen sie sich zur Rede, was dazu führt, dass der Schmied den Ghoul, den er gefangen hat, freilässt und auf sie hetzt. Und long story short können wir, glaube ich, machen, nur Haemy Lee überlebt das Ganze. Die anderen beiden werden gebissen vom Ghoul. Sie kann nur so gerade entkommen. Ja. Wir switchen zum nächsten Tag. Und an dem nächsten Tag ist es so, dass der Schmied den Weg in die Stadt gemacht hat, vor die Ratshalle, um nochmal zu unterstützen, diese Argumente der Armee zu unterstützen. Er hat die Ghule dabei, und zwar nicht nur den, den er ursprünglich gefangen hat, sondern jetzt hat er auch Urkain und Phergon mit dabei, die beide in Ghule verwandelt sind. Und er warnt sie, oder er tut so ein bisschen so, oder er warnt so ein bisschen vor der Armee. Er nutzt das, die Ghule, die er dabei hat, und sagt, hey, guckt mal, ich wollte euch nochmal vor Augen führen, was diese Armee kann. Ich wollte euch das Schicksal nochmal zeigen, das euch allen bevorsteht, wenn ihr nicht schnell dieses Bündnis mit Lazar schließt. Und da kann auch Hayley gar nichts mehr gegen sagen. Sie hat gar keine Chance. Auch der Vorwurf, dass es alles Verrat wäre, kommt nicht an, weil halt diese Ghule gegen alle stehen, was sie sagt.
Ja, als wäre das nicht schon dramatisch genug. Just in dem Moment gibt es dann auch Nachricht von außen. Ich nenne es mal einen Speer oder einen Soldaten, der ebenfalls dann währenddessen erscheint und verkündet, dass die Ghule kommen.
Genau, die stehen quasi vor der Stadt. Und der Rat beschließt, dass die höchsten Ratsmitglieder sich auf den Weg machen. Allem voran Thorn Un, den wir ja kennen, als derjenige, der erpresst wurde. Und wir sehen dann auch die riesige Ghul-Armee, ein Eistroll, auf dem Lazar reitet. Die Halbelfen oder der Rat der Halbelfen reitet auf sie zu. Aber Lazar ist das egal. Sie lässt ihre Ghule einfach diesen Rat zerfetzen und tötet sie. Sie hat gar kein Interesse daran, überhaupt mit ihnen zu sprechen.
Braves Mädchen.
Ja, richtig brutale Bilder. Auch das kann man in einem Podcast nicht rüberbringen. Wir sehen wirklich, wie die Ghule alles, die Pferde zerfetzen, die Köpfe aufreißen. Das ist ein sehr brutaler Comic in dem Fall.
In der Tat.
Und am Ende kriegen wir noch einen Epilog. Dort sehen wir, dass Hayley Lee es geschafft hat, ihr Volk vorher noch zu retten, denn sie hat die ganze Stadt evakuiert und ist mit den Halbelfen, die da überlebt haben, noch bevor die Ghule die Stadt überfallen haben, in einer Wüste unterwegs. Und auf zu neuen Ufern.
Das ist hier erstmal das Ende, aber es heißt, Fortsetzung folgt in Elfen Band 15.
So ist es, so ist es. Und 15 ist ja schon der nächste Band und kein Halbelfenband.
Tatsächlich.
Schauen wir mal. Das ist aber die Handlungszusammenfassung. Wir trinken jetzt ein bisschen was und dann reden wir ein bisschen über den Inhalt. Ich glaube, da gibt es ein bisschen.
Ja, doch, ich freue mich.
Super, bis gleich.
Bis gleich.
Ente.
Andreas.
Dritter Band der Halbelfen.
Yes.
Wie hat es dir denn gefallen?
Wie hat es mir gefallen? Mir hat es gut gefallen. Doch. Ich finde, dritter Band der Halbelfen zeigt nach den letzten Bändern, die wir gelesen haben, dass epische Bände auch nicht immer mit großen, riesigen Schlachten stattfinden muss. Mir hat das Intrigenspiel sehr schön gefallen, wie die auch mit der Bedrohung Lazars gespielt haben. Ich meine wirklich spielen.
Mhm.
Und fand ich sehr toll. Fand ich gut. Wie hat es dir denn gefallen?
Mir hat es wieder super gefallen. Yes. Ich fand genau das, also es spielt irgendwie wieder in dieser Welt mit den Ghulen, wie schon der zweite Band auch, ohne direkt aktiv darauf einzuwirken, wie Lazar agiert, sondern es ist eher eine Bedrohung. Und wir kriegen ein bisschen Politik, wir kriegen ganz viel Einsicht darin, wie so eine Halbelfenstadt aussehen kann, wie divers Halbelfen aussehen können.
Oh ja, da müssen wir drüber reden.
Ja, wir müssen auch gleich über das Konzept des Götterurteils sprechen, was wir hier wieder drin haben.
Mhm, ja.
Ich bin ganz ehrlich, vom Cover und vom Titel her habe ich gedacht, es wird was komplett anderes, was wir bekommen.
Das ist schön, dass du das ansprichst. Ich war auch so ein bisschen verwirrt.
Weil dieses Urteil der Grube, also das sind ja vier Seiten oder so in dem Comic.
Ja.
Vielleicht fünf, weil es ein sehr aufwendiger Kampf ist.
Mhm.
Das ist natürlich ausschlaggebend für die Story, die dann kommt.
Ja.
Aber ich habe irgendwie gedacht, diese Grube wäre so der Mittelpunkt der Handlung. Und wir würden irgendwie einen Kämpfer in der Grube oder die Kämpferin, die wir auf dem Titelbild sehen, würden wir irgendwie begleiten mit den zwei Waffen. Wir sehen sie aber gar nicht kämpfen.
Nein.
Sie hat auch nie diese zwei Waffen irgendwie im Gebrauch. Nicht, dass ich jetzt gesehen hätte.
Nee.
Irgendein Hörer wird uns bestimmt schreiben, doch, in dem Panel konntest du das sehen, aber
die kam nicht zum Einsatz.
Genau, die kam nicht wirklich zum Einsatz. Das heißt, vom Cover, vom Titel her habe ich was ganz anderes erwartet, was wir bekommen. Aber ich bin total zufrieden.
Ja.
Das
freut mich zu hören.
Ich würde gerne mit dem Götterurteil anfangen.
Erzähle, fälle dein Urteil.
Nee, ich mag das Konzept total gerne. Ich mag dieses Konzept des, wir haben jetzt zwei Leute, die kämpfen jetzt gegeneinander und wer überlebt, hat recht.
Ja.
Ich mochte das auch zum Beispiel bei Game of Thrones, das hattest du ja nicht gesehen. Da gibt's aber auch ein Götterurteil, da ist es so, dass man eine Stadthalle auf einer Schlucht gebaut hat, wo es dann hunderte Meter runter geht.
Ach krass.
Und wer halt da durchfällt, hat halt verloren offensichtlich.
Gott.
Und ich mochte das immer. Ich mag dieses ganze, ich mag die Spannung, die dazukommt, jemand anders kann für dich eintreten und habe mich irgendwie gefreut, dass man das hier adaptiert hat.
Ja.
War aber genauso schockiert wie unser Protagonist der Handlung von den Halbelfen.
Ja.
Ja, genau aus dieser Story im vierten Band kommen. Eigentlich immer die Unterdrückten waren diejenigen, die wissen, wie es sich anfühlt, falsch behandelt zu werden.
Schön, dass du das so siehst. Ich sehe es nämlich exakt genauso.
Ja. Und die haben aber eigentlich so einen krassen Staat nur für Halbelfen da aufgebaut, wo auch kein anderer rein darf, dass ich genau wie der Protagonist dachte, was ist das denn? Also, wie konnten aus euch denn so große Arschlöcher werden?
Und das ist cool, dass du das sagst. Ich hatte nämlich auch den Moment, wo Urkain in Ketten gelegt wird, zu diesem Karren geschifft wird, damit er sich dann seinem Urteil stellt. Und man sieht ja auch noch die Meute, wie die halt Obst nach ihm schmeißen und so. Und dann dachte ich, ey, sag mal, hackt's eigentlich? Theoretisch gesehen wart ihr ein paar Jahre davor in derselben Haut, ne? Also da ist mit genau so waren die Menschen. Das
sind ein paar hundert Jahre, glaube ich, 100. Wie wir erfahren.
Ja, ja.
Ne? Aber trotzdem, ich bin komplett bei dir so, komplett geschichtsvergessen.
Ja, so.
Ja.
Wir sind jetzt die neuen Menschen, let's go.
Absolut. Aber ich mag halt dieses Konzept, und da habe ich mich schon drüber gefreut, auch wenn ich mich gewundert habe, dass es nicht die Orks sind, die dieses Ritual haben, sondern dass es die Halbelfen sind.
Das stimmt allerdings, da hast du recht, ja. Vor allen Dingen sehr, sehr, ich war ehrlich gesagt schon ziemlich überrascht. Ich hatte erst so ein bisschen, griechisch-römische Vibes, so nach dem Motto Ratsmitgliedschaft, Richter ist da, fällt ein Urteil, okay, alles klar, jada, 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 es gibt offiziell ein Gefängnis. Und dachte ich, gut, jetzt gibt es eine Verhandlung, was soll schon mit dem passieren? Ja, ab in die Grube, das ist die Grube. Und dann so Arena-like, weißt du? So, bis zum Tod, let's go. Und wenn du überlebst, schmeißen wir dich trotzdem raus.
Ja, dann gehst du nur ins Exil.
Dann gehst du nur ins Exil. Ja. Ne? Ist zwar für einen Halbelfen außerhalb der Halbelfenstadt vermutlich ebenfalls ein Leben in Sklaverei oder für im Sinne noch den Tod.
Scheinbar ja nicht. Es scheint ja andere Halbelfenstädte mittlerweile zu geben, wie wir erfahren.
Ah, ja. Dann ist die Frage, wo fängst du dein neues Leben an, ne?
Ja, genau. Und kannst du überhaupt in die anderen Städte? Oder wirst du noch gebrandmarkt?
Ja, guter Einwand.
Ja. Aber ich verstehe die Rom- oder Griechenland-Vibes, verstehe ich komplett mit diesem Rat. Aber ein schöner Aspekt, finde ich.
Ja.
Also es sieht auch im Comic halt beeindruckend aus, wenn die in dieser Ratshalle sind, die ganz oben auf der Stadt thront.
Ja.
Das finde ich schon. Also der politische Aspekt, den finde ich spannend in diesem Comic.
Den finde ich auch sehr spannend. Normal bin ich für sowas eigentlich eher schwer zu haben, weil ich eher der Typ bin, der lieber mit kaltem Stahl spricht. Aber es ist was Interessantes, was Neues. Aber es ist so, ich mag es, dass diese Politik halt Steine in den Weg legt. Entscheidungen werden erst zäh, langsam getroffen. Wir müssen das vertagen. Wir reden nochmal drüber.
Ja.
Und dass der Charakter auch so impulsiv ist. Dass er sagt, ja, boah, genau. Mensch, das kann doch nicht sein, ne? Und wir müssen jetzt und.
Das passt so gar nicht in diese Welt eigentlich, ne? Ja.
Richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen.
Und gleichzeitig sehen wir halt, was diese Ghul-Armee, die anrückt, auch mit so einer Stadt macht, dass die halt der Rat zusammenkommt und welche sagen, ach, da können wir uns doch verteidigen, ne? Wir sind die eine Stadt, die es natürlich dann schaffen wird. Wir sind die große Ausnahme auf dieser Welt. Während andere sagen, nein, wir werden uns nicht verteidigen können und wir sollten wirklich zusehen.
Ja.
Uns mit ihr zu verbünden.
Oh, ja, aber Andreas, ganz ehrlich, ich meine, du und ich, wir haben so viele Einblicke von meiner lieben Lazar, ne? Ich ja. mache gerade Gestik ein Herzchen, weil jeder weiß, ich bin etwas in sie verschossen. Diese Genugtuung, als der Rat da auftrat und wusste, ja, jetzt machen wir ein Bündnis und alles ist gut. Und die kommen noch nicht mal dazu, ein Wort zu wechseln, weil die einfach von Ghoulzähnen und Krallen zerfleischt werden, bis ins Endlose entstellt.
Genau, am Ende geht der Plan des Händlers oder des Captains auf. Also die Stadt wird fallen, ohne dass sie sich irgendwie bewegen müssen. Es war aber auch für uns, glaube ich, als Leser nicht überraschend, weil ja. Lazar hat ja gar keinen Vorteil dadurch.
Nee.
Er hat weniger Krieger danach. Also wenn sie eine Stadt überfällt, ist ja ihr großer Vorteil. Zum einen die eine Hälfte der Armee ist satt.
Ja.
Und sie ist halt wieder doppelt so groß.
Ja.
Das heißt, sie hat gar keinen Nutzen davon, sich mit Lebenden zu verbünden. Was? Außer, wie wir erfahren haben, die haben gerade Schiffe übrig.
Das stimmt, ne? Aber wie wir halt wissen, oder unbewusst, Haemy Lee hat mehr oder minder Lazar halt eine komplette Armee entrissen. Ne? Seien wir ehrlich, die Ghule hätten die Stadt auseinandergenommen. Das wäre kein Problem gewesen. Die hätten jeden infiziert. Die Armee wäre wahrscheinlich exponentiell gewachsen und die Halbelfen dafür halt, ja, tot.
Genau, aber jetzt sind die Halbelfen wieder das Volk auf der Flucht.
Ja.
Hat schon ein bisschen was Biblisches, finde ich.
Ja, gerade auch so die letzten Panels, die halt einfach diese trockene Steppe da, ne? Die
ja, Wüste, genau. Das.
Ambiente.
Ja, 7 Tage durch die Wüste. Nee, aber finde ich cool. Ich mag das. Ich hätte gerne noch eine Ära mitbekommen, wie die Stadt so ist.
Ja.
Denn ich mochte den Einblick, ich mochte die verschiedenen Halbelfen, die da, die verschiedenen Völker, die sich da vermischen zu Halbelfen.
Ja.
Das hat einen tollen Flair und da hätte ich gerne mehr. Ich hätte auch gerne den Aufbau der Stadt mehr mitbekommen.
Ich weiß, was du meinst. Fühle ich. Ich meine, wir haben den ersten Halbelfenband gelesen. Wir waren dabei, damals vor Jahrhunderten, als die Stadt gegründet wurde. Und ich habe auch ein etwas trauerndes Tränchen gehabt. Wobei, man muss fairerweise ja jetzt sagen, ja, die Stadt ist in Anführungszeichen verloren, aber streng genommen ist sie in erster Linie ja nur leer.
Ja, genau. Erstmal ist sie nur leer. Es kann immer wieder zurückgehen.
Genau.
Und mit ein bisschen Glück kämen wir dahin wieder zurück. Aber trotzdem hätte ich, ich hoffe darauf, dass wir zukünftig, es kommen ja noch, ich habe mal nachgeguckt, der letzte Elfenband ist mal 35. Wir sind jetzt bei 14, also es kommen noch ein paar. Dass da vielleicht nochmal ein halber Elfenband bei ist, der auch in der Stadt spielt, zur Blütezeit oder zu den Anfängen. Das wären so zwei Epochen, die mich interessieren würden.
Ja, ja, ja. Zumal wir ja wissen, seit dem ersten Halbelfenband, da war ja der große, ne, auserwählte Elf, der auch hier nochmal genannt wird. Vielleicht hat er ja das ein oder andere Artefakt versteckt.
Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Der Halbelfenkristall ist nur so ein halber.
Ist nur ein halber Kristall. Ja.
Ja. Beim Protagonisten fällt es sofort auf, finde ich. Offensichtlich hat sich dort ein Ork mit einem Elfen gekreuzt.
Ich bin froh, dass du das ansprichst. Ich hatte es vor den Aufnahmen schon so ein bisschen mit Andreas besprochen, liebe Zuhörer. Ich hatte so ein bisschen Thrall-Vibes. Urgain, wie Andreas gerade auch schon sagt, ne, orkische Züge. Er ist sehr muskulös, er ist sehr groß, er hat richtig dickes schwarzes Haar. Und auch, der hat so diese typischen Zöpfe, die vorne über die Schultern geflochten sind, einfach herabhängen und dann hat er kleine Hauer am Unterkiefer. Da dachte ich echt, eigentlich fehlt nur noch so der klassische Doomhammer und dann haben wir da halt einen guten Thrall am Start.
Wer ist Thrall?
Thrall ist Kriegshäuptling und wir sehen ihn oder spielen ihn in Warcraft 3 aus der Welt,
ja.
Genau, von Azeroth.
Ja, hast du komplett recht und man sieht halt sofort, dass er halt von einem Orken abstammt.
Yes.
Und das macht der Band wirklich geschickt. Also ich fand den optisch sowieso toll. Wir sind wieder in der Dark Fantasy Ecke unterwegs.
Ja.
Das sieht man an der Brutalität, aber sieht man auch an diesen kratzigen, dunklen Zeichnungen.
Ja.
Und obwohl sie so kratzig sind und so schraffiert und alles so düster ist, ist es trotzdem, sind die Menschen mal feingliedrig genug oder die Halbelfen, dass du halt auseinanderhalten kannst und sehen kannst, ah, okay, hier von einem Ohr, guck mal, sie ist wiederum viel feingliedriger, da ist vielleicht ein Mensch und ein Elf, von dem sie abstammt.
Es ist super abwechslungsreich, absolut. Oder auch halt dieses hinterlistige, schmierige, wenn ich mir da Thor nun angucke.
Ja, unser oberstes Ratsmitglied, das hinterher bestochen werden soll, das im Bordell überfallen wird.
Richtig.
Genau, da kann ich mir so gar nicht ausmachen, was das andere für eine Rasse sein soll.
Oh, ich habe irgendwie so das Gefühl, er hat ja schuppige Züge. Ich weiß aber nicht, ob Echsenmenschen so ein Ding sind. Ich kann es dir nicht sagen. Er hat Hörner. So, das ist dann meistens, wo ich dann so Richtung Troll tippe, aber es ist wild. Ich weiß es nicht. Die Frage ist aber auch letzten Endes, wie viel Anteil ist er? Oder ist er ein
Ja.
Halbelfen, Halbelf Mischwesen? Ich weiß es nicht.
Niemand weiß das. Auf jeden Fall genug, um noch spitze Ohren zu haben und uns zusammen zu signalisieren, ich bin auch ein Halbelf. aber ähnliches ist es ja mit dem Büffelmann.
Boah, ja.
Der kämpft, auch er hat spitze Ohren, scheinbar soll ein Halbelf sein.
Wie funktioniert sowas? Wie trägt man sowas aus?
Du, da musst du den Büffelmann oder die Büffelfrau fragen. Wir wissen
die,
ja nicht.
Die Mama vom Büffelmann fragen.
Ja, genau, die Mama vom Büffelmann.
Jesus.
Wird auf jeden Fall nicht einfach gewesen sein.
Was eine imponierende Geschichte. Also ich hätte man jetzt nicht gedacht, es soll einen Halbelfen darstellen. Ich hätte es einfach als Minotaure kategorisiert. Fertig ist.
Ja, das war ja auch mein erster, bis ich unten die Sprechblase mit Büffelmann gelesen habe.
Ja.
Sonst wäre ich da auch gar nicht auf die Idee gekommen. Ansonsten, also über die Handlung, man kann jetzt viel darüber sprechen, dass es hier nicht viel bewegt hat, dieser Band.
Aber ist das tragisch, Andreas, nachdem das bei uns alles viel zu schnell und hektisch lief?
Nein, finde ich nämlich nicht. Ich finde das einen sehr schönen Kniff, den haben die im letzten Band schon angewandt, zu sagen, wir wollen schon auf die Handlung eingehen,
ja.
Aber eigentlich möchte ich was über die Halbelfen erzählen.
Mhm.
Und das hatten wir scheinbar hier auch und das ist unglaublich gut gelungen.
Das stimmt. Absolut.
Wir kriegen die Bedrohung mit, wir haben die Ghule wieder da, wir haben Lazar da, wir haben unseren roten Faden, den wir beide ja auch so mögen und den wir weiterverfolgen wollen.
Ja.
Aber gleichzeitig haben wir endlich was zu den Halbelfen erfahren, wir haben die Stadt gesehen, wir wissen, wie sie politisch funktionieren, wir haben mehr Halbelfen-Mischungen gesehen, wir haben eine neue Protagonistin, wir sehen, was mit dem Volk am Ende passiert,
mhm,
und kriegen das alles in so einem Band, ohne direkt auf Lazar oder diese Ghule einzuwirken,
yes,
und das große ganze Rad weiterzudrehen. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, einen wichtigen Part mitbekommen zu haben.
Das stimmt, ja. Ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst. Man hat irgendwie trotzdem irgendwie so ein bisschen was von allem. Auch was ich sehr schön finde, ist, wie gut die das mit einbinden aus dem ersten Teil des Bandes von den Halbelfen. Da haben wir auch immer so Zwischennotizen, hier siehe erster Band, Halbelfen, Entstehung der Stadt etc. pp. Das heißt, das baut wunderschön aufeinander auf. Hat voll überzeugt, super. Und auch nochmal, muss ich hervorheben, ich finde es super geil, wie die Kampfszenen, gerade die Duelle in der Grube dargestellt sind. Großartig. Also das... Ja, das Ding, das punktet. Es punktet, Andreas.
Ja, finde ich auch. Auch durch diese Intrigen, das Hin und Her, dass am Ende der Rat dann auch es versucht und es nicht schafft. Am Ende müssen wir sagen, eigentlich ist es wieder ein trauriges Ende.
Ja.
Denn Lazar hat einen weiteren Sieg eingefahren.
Mhm.
Auch wenn sie nicht viel dafür selber getan hat.
Oder ohne, dass sie es überhaupt weiß,
aber sie rückt halt immer weiter vor.
Ja.
Sie möchte gerne zu Slurs, zur Zitadelle.
Mhm.
Und ich habe noch nicht auf die Karte geguckt, aber ich glaube, so weit kann sie nicht mehr entfernt sein.
Nee, jetzt müssen wir nochmal festhalten. Ich muss nochmal überlegen. Also erstmal, was ich geil fand, der Händler hat ja das bekommen, was er wollte, Fragezeichen?
Ja.
Die Stadt ist weg.
Die Stadt ist weg. Er kann weiter in das Innere des Landes, über den Hafen wahrscheinlich, ohne sich mit den Halbelfen einlassen zu müssen.
Wir müssen jetzt aber erstmal überlegen, wohin bewegt sich Lazar? Also, versteh mich nicht falsch. Ich meine, ja, du hast recht, die Stadt steht leer, der Händler hat das, was er ursprünglich haben wollte. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass er sich eigentlich selber auch noch in den Arsch gekniffen hat. Weil, seien wir ehrlich, ja, das Tor ist auf, aber wenn meine potenzielle Kundschaft für die andere Hälfte des Kontinentes ebenfalls jetzt den Untod heimfällt, weiß ich nicht, ob ich damit so viel Geld machen kann.
Ja, vielleicht lässt ihre Armee und die Richtung, in der sie ziehen, ja keine Fragen offen für ihn.
Mhm.
Ich hoffe, wir erfahren das im nächsten Band.
Wobei, ganz ehrlich, so traurig das klingt, aber hat sich oft bewährt gemacht. Krieg ist gerade für die Händler immer ein ganz finanzielles Ding.
Ne? Ja, das ist ein lukratives Geschäft.
Ja.
Da wird viel gebraucht und die Händler haben meist viel auf Lager.
Ja. Ich bin gespannt, ob wir den Händler nochmal sehen werden.
Ja, fände ich auch interessant, ob wir das nochmal weiter verfolgen.
Ja. Es ist krass, was der für einen Einfluss hat, weil bislang so in den sämtlichen Geschichten, Universen, da hat man schon mächtige Händler, aber die sind meistens irgendwann der Politik verfallen. Was ich an Galatern, dem Händler, so interessant finde, ist, der hat gar keinen Bock auf dieses ganze, ich habe politische Macht und ich bestimme das jetzt, weil meistens ist es ja so, dass das Händler haben Einfluss und dieser Einfluss wird genutzt, um andere Leute zu beeinflussen. Das geht so den Umweg.
Ja.
Und er ist einfach in so einer Position, hattest du ja schon so schön hervorgehoben, der einfach gesagt hat, ich mach das Ding platt, ich hab die Schnauze voll. Ich kaufe mir eine Armee und mach das kalt. Wo ich mir dann denke, wie stinkenreich kann man denn bitte sein?
Ja, aber er muss auch wirklich viel Gold haben.
Ja, und wie man sieht, aufgrund des genialen Plans des Captain und von Galnat, braucht man auch gar nicht unbedingt eine Armee. Man braucht nur einen Ghoul und eine Idee.
Ja, genau.
Richtig.
Und den Ghoul hatten sie.
Ja, den Ghoul hatten sie. Mit dem eisernen Bein.
Ja.
Das eiserne Bein behalte ich mal im Hinterkopf. Vielleicht finden wir den Ghoul auch nochmal wieder. Und dann ist das so ein Diablo 2-Dring mit dem Wirtsbein. Kennst du das Ding?
Ja.
Das wird das. Das wird der Ghoul mit dem eisernen Bein. Das wird ein Artefakt, Freunde, ich sag's euch.
Mal schauen, ob wir den nochmal, also das würde mich schon stark wundern.
Ja, sonst mache ich einfach Fables Pen and Paper Abenteuer und dann gibt's bei mir eiserne Ghoulbein.
Ich bin jetzt schon gespannt.
Yes, das wird ein Kracher.
Es ist damit auf Band und versprochen. Sehr schön.
Damn it. Nein, ich krieg das hin.
Worüber wir unbedingt sprechen müssen, ist Hami Lee und Ukain und dieser unnötige Liebesgeschichte und der Kuss.
Ich habe schon ganz vergessen, dass das überhaupt passiert ist. Was war
und
das?
Und du hast bitte gestern gelesen, ne?
Stimmt.
Also, nein, es war, weil es totaler, also wir beide mögen ja die Liebesgeschichten. Im letzten Halbelfenband war das wirklich toll, ja. Und hat viel hinzugefügt. Wir mochten den zweiten Waldelfenband. Lana Wynn, und ihr Geliebter auch schön zu beobachten, aber in diesem Band wirkte es komplett aufgesetzt. Es war total unnötig für die Handlung.
Mhm.
Es hat ihm nichts hinzugefügt.
Mhm.
Und ich verstehe am Ende gar nicht, warum das überhaupt drin war.
Den ersten Einblick, Intention oder Eindrücke finden wir ja tatsächlich, wo Hami Lee nach dem ersten Tag dann so sagt, so, ja, schade, ich hoffe, der lädt mich irgendwann mal auf den Wein ein.
Ja, genau.
Ich habe Interesse. Und dann, nach dem ganzen Chaos, wo Urgain dann kurz davor steht, das Bordell da einzubrechen, dann küssen die sich. Und
wir kriegen
vor allen Dingen direkt Bestätigung von Urgain, der auch sagt, ich habe nur darauf gewartet. Und ich denke mir, Gott, was passiert hier jetzt gerade?
Ja, und warum auch? Also,
für mich, wie du schon sagst, aufgesetzt und einfach so, um, ich glaube, Hami Lee zum Ende hin ein etwas tragisches, auch Herzschmerzende darzustellen.
Ja, vielleicht, aber dann greifen sie es halt in diesem Band auf jeden Fall gar nicht mehr auf.
Ja.
Weil danach, klar, ist sie irgendwie niedergeschlagen, versucht dagegen zu argumentieren, aber wir sehen nur noch, wie sie gegen den Rat argumentiert, nicht gewinnt, weil der Schmied halt die drei Ghule dabei hat. Und dann sehen wir auf dem letzten Panel, wie sie halt die Menschen aus der Stadt führt. Und das ist es.
Halb elf,
warum?
Boah. Alles cool.
Und das ist es halt irgendwie.
Ja, es ist, also.
Es wird so gar nicht und deswegen fand ich es so unnötig. Dafür muss man dazu sagen, diesmal keine nackten Frauen in dem Band.
Nee, außer ein Tornun, der da mit seinen.
Ah, stimmt, ja, in dem Bordell. Aber nicht so, dass die Protagonistin oder so in eine Szene reingeschrieben wird.
Nein.
Auch ein bisschen schade, dass es einem positiv auffällt. aber das hatten wir in diesem Band nicht.
Ich glaube tatsächlich auch bei Tornun, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich meine, trägt da jetzt nichts bei. Ne? Der hat da mit seinen Halbelfen, ich glaube, es sind sogar zwei Männer.
Ich glaube, darum ging's.
Ja, das ist halt das Geheimnis, ne?
Ja, glaube ich auch, ja.
Ja. Das denke ich nämlich auch, ja. Aber nö, tatsächlich so Nacktheit oder dass das nochmal unbedingt in Pose gestellt werden muss, das haben wir hier
Haben wir hier nicht drin gehabt. Aber das mit den zwei Männern fand ich auch interessant, dass da scheinbar als Verstoß der Sitte zumindest gehandhabt wird. Ich bin gespannt, ob wir das nochmal weiter erkunden bei den Halbelfen. Also ob es der Besuch des Bordells war oder die zwei Männer, ist für uns beide nicht klar.
Das stimmt.
Man könnte es auf beides münzen. Vielleicht finden wir immer noch mal raus, was da genau gemeint ist.
Interessante Rahmenbedingungen. Also seien wir ehrlich, Elfen vermählen sich mit allem drum und dran. Hast du mit Schwesen hoch 10, aber gleichberechtigter
aber Homo. Falsch, ne?
Das ist, nein, das geht nicht.
Ja. Das wollen wir ja aber
das
nicht
wollen wir
haben. Nicht.
Da muss schon ein Halbelf rauskommen. Egal, was für eine Mischung, aber so funktioniert
und
das.
Wenn nicht. Es ein Büffel ist.
Der Büffel.
Ja, nein, wahrscheinlich ist auch eher das Bordell gemeint, dass er als hohes Ratsmitglied dahin geht.
Ach, sowieso, sowieso. Aber eigentlich finde ich auch das Bordellprinzip, mag ich sehr in sämtlichen Fantasy, ne, so als, ja.
Erzählen Sie weiter.
Ja, oh scheiße, wo habe ich mich da reingeritten? Ich mag es sehr, weil die haben immer ganz leckeres Buffet.
Kriegt man für wenig Gold.
Ja, genau, für wenig Gold. Beste Öffnungszeiten, gar kein Ding. Also wenn du keinen Bock auf Kochen hast, geh zum... Nein, ich finde das immer ganz cool, wenn die das dann so aufgreifen, weil erstmal da ist da sehr viel Informationsfluss. Und in sehr vielen Universen tatsächlich die Bordellbesitzer oder Besitzerinnen wissen, was abgeht.
Ja,
wer Dreck am Stecken
hat. Dieses Western-Konzept, ne? Von
ja,
dem Saloon.
Super cool.
Ja.
Habe ich immer gefeiert. Fand ich richtig toll.
Ja, finde ich auch.
Ja, schön, dass wir das auch hier nochmal aufgreifen.
So als Informationsquelle, ja. Ansonsten bin ich vor allem gespannt, wie es mit dem Halbelfenvolk weitergeht.
Das werden wir jetzt direkt erfahren, ne?
Genau, angeblich in Band 15. Das heißt für uns beide schon nächste Woche, für euch in 2 Wochen.
Mhm.
Hätte aber gar nicht mehr so viel hinzuzufügen zu diesem Band. Denn wie man auch an der Handlungszusammenfassung gemerkt hat, so viel Handlung an sich ist da gar nicht, wie es jetzt irgendwie bei einem Elfenband war.
Ja, das stimmt, das stimmt. Finde ich nicht schlimm, weil die letzten Bände da so viel passiert, es ging so schnell voran und das war tatsächlich, wo man einfach so eine schöne Handlung hatte zum Genießen.
Ja, genau. Und einfach das wirklich mal um die Halbelfen drumherum was erzählt hat. Ich finde, das haben ja die anderen Comics ein bisschen außer Acht oder aus dem Blick verloren.
Ja.
Das hatten wir am Anfang sehr stark, dass es sehr um diese Völker ging.
Mhm.
Und das hatten wir die letzten Male nicht mehr. Da ging es eher um diesen roten Faden. Und jetzt die Halbelfen erzählen wieder doch sehr viel zum Volk, sehr viel zu den Halbelfen. Aber auch ein Stück weit dieser rote Faden wird bedient. Ja. Und die Mischung habe ich sehr gemocht.
Apropos Mischung. Im Band 15 geht's ja auch dann quasi mit den Halbelfen weiter, nur aus der Sicht einer Schwarzelfe?
Das ist eine sehr gute Frage, die wir noch nicht beantworten können, aber es ist der Schwarzelfenband und wir sehen auf dem Cover auch eine Schwarzelfe, die vor 3 Schiffen steht, mit einem Säbel dabei und einem Dolch. Sehr selbstbewusst aussieht. Der Band heißt Schwarz wie das Blut.
Bevor wir da, siehst du was aber an der Kette? Was siehst du an der Kette, Andreas? Guck dir ihre Halskette an. Ja, du musst jetzt in den Ausschnitt
die
gucken.
Die Halskette, ja. Wir sehen den Diamanten, den Seelen.
Ja!
Diesen Seelenstein, den die Halbelfen dabei haben. Auch sie wurde scheinbar ausgebildet.
Ich bin gespannt.
Ins Lewis und was ja auch das Ziel von Lana Wynn ist.
Tatsächlich. Beziehungsweise von Lazar in Lana Wynns Körper.
Genau. Von Lazar in Lana Wynns Körper. Langsam wird's komplex, wa?
Ja, wir müssen aufpassen, ne?
Ja, ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Das bedeutet auch, dass wir beim nächsten Mal unser nächstes Ranking machen.
Es ist gut, dass du mich da nochmal dran erinnerst. Dann kann ich mich ja diesmal vorbereiten, ey.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das solltest du auch.
Warte, ich bin wieder dran, ne?
Inwiefern?
Bin ich dran mit als erstes ranken?
Weiß ich gar nicht. Das finden wir dann nächstes Mal raus, aber.
Hilfe!
Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören und
so ist es.
Viel Spaß beim Lesen.
Tschüss.
Ciao, ciao.